attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Es irritiert mich immer wieder, mein lieber Anchorman, wenn plötzlich mich Schüler darauf ansprechen, dass sie unseren Podcast hören. Unseren wohlgemerkt. Senfsport ist Männersport. Und so trug es sich zu vor ein paar Tagen, dass mir ein Schüler sagt, ja, als wir in Portugal waren, haben wir ja ihren Podcast gehört. Er sagt, welchen Scheiß habt ihr dann angehört von uns? Und er sagt, ja, dieses irgendwas mit Sport. Naja, Senfsport ist Männersport. Und es ging da um meine Foodtour. Wir sollten gemeinsam eine Foodtour machen, damit wir noch mehr erzählen können. Aber ich habe sie da alleine gemacht. Und ich möchte das jetzt im Detail nicht nochmal nacherzählen. Aber was ich vergessen habe, ist, und ich glaube, diesem Aufruf können wir uns alle anschließen. Der Aufruf lautet, enteignet die katholische Kirche. Stehst du hinter diesem Aufruf?
Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass ich der Kirche durchaus kritisch gegenüberstehe, und enteignen ist immer ein hartes Wort, aber grundsätzlich, also wenn du mich jetzt so fragst, auf welcher Seite stehst du und ich muss mich entscheiden, dann bin ich grundsätzlich dafür. Es kommt natürlich immer dann darauf an, was wird dann mit dem Geld, mit den Grundstücken und so weiter gemacht, aber dieser Staat im Staat sozusagen, den die Kirche auch darstellt, damit habe ich schon auch ganz große Probleme, muss ich sagen.
Anlass ist natürlich, dass ich bei dieser Schwabing-Tour, da steht man dann vor einem Schlösschen mitten in Schwabing, wo ich wahrscheinlich schon 50, 100 Mal vorbeigegangen bin, das nie irgendwie registriert habe. Und dann erzählt die Christine, hieß sie, erzählt ein bisschen über die Besitzerwechsel, und das war natürlich in jüdischer Hand. Das war, glaube ich, ein Kunsthändler, irgendwas, oder ein Industrieller. Natürlich enteignet im Zweiten Weltkrieg, mit anderen Worten gestohlen. Und wem gehört es jetzt? Natürlich der katholischen Kirche. Gut, wir gehen um dieses Haus herum und dann sagt sie, dieser kleine Bau hier, wenn man den mieten würde pro Monat, wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Euro, der gehört auch noch zu diesem Anwesen dazu. Der gehörte einer Privatperson. Und diese Privatperson hat nach ihrem Tod, ich meine, wie dämlich muss man sein, hat nach ihrem Tod dieses Gebäude der katholischen Kirche.
Jens, verehrt. Also da, mit dem Wort dämlich komme ich da nicht ganz klar. Zum einen kann es sein, dass er keine Erben hatte.
Ja.
Und das kommt auch hier, du hast dich offensichtlich nicht qualifiziert.
Ja, zum, nicht in Position gebracht. Ja.
Ich kann mich auch in der Gegend, in der wir früher gemeinsam gewohnt haben, erinnern, dass dort immer wieder sehr schöne Gebäude von älteren, meist eben älteren Damen, die dann keine Erben hatten, an die Kirche gegangen sind. Dann kommt es eben immer darauf an, was macht die Kirche damit? Baut sie da dann zum Beispiel einen Kindergarten oder irgendwie sowas? Dann ist das ja schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch hier, wo ich jetzt wohne, passiert das immer mal wieder. Und da weiß man, das gehört der Kirche, aha. Ich finde halt, jetzt gerade, wenn wir den aktuellen Bezug herstellen zum Tod des Papstes, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, wo ich eben auch viel, ich war vorher so mit Scheuklappen oder bin das gerne, weil ich eben mit der Kirche mich jetzt auch nicht so beschäftige ständig, dass ich jetzt erst viele Dinge eben auch erfahren habe, zum Beispiel eben, dass er, als der Vatikan ein Hotel bauen wollte, also ein Luxushotel, gesagt hat, nee, das wird ein Heim für Menschen, die kein Obdach haben, die arm sind, die können dorthin, die können wohnen, die können dort essen, und es werden auch Duschen gebaut hier, wo eben die Leute hinkommen. Und der Gedanke, den ich als erstes hatte, sage ich ganz ehrlich, war dann nicht der, boah, was für ein toller Mann, dass der das für die Armen tut, sondern mein Gedanke war, warum ist er derjenige, der das als erster gemacht hat, und warum stellt man das so heraus, dass das so etwas Besonderes ist? Sollte es nicht für die Kirche selbstverständlich sein, dass sie sich in erster Linie um arme, benachteiligte Menschen kümmert und eben sagt, ja, wir stellen das zur Verfügung, wir schauen nicht darauf, dass wir hier den großen Kommerz machen. Natürlich muss dann auch die Kirche als Wirtschaftsunternehmen vielleicht eben an anderer Stelle dann sagen, okay, aber da haben wir ein Hotel, das ist Luxus, das bringt uns Einnahmen und damit finanzieren wir das irgendwie gegen. Aber müsste nicht der erste Schritt der sein, dass man immer schaut, was können wir für die Unterprivilegierten, was können wir für die Menschen an sich machen? Und dass man, dass das eben so was Besonderes ist, dass eben da ein Papst ist, der nicht auf den Prunk und Pomp setzt und dass der eben nicht in dieser Residenz, sondern in diesem Gästehaus wohnt, was er jetzt sicherlich, wo es jetzt sicherlich auch nicht reinzieht oder reinregnet oder sowas, dass das so was Besonderes ist, das hat mich dann doch tendenziell ein bisschen schockiert oder man könnte auch sagen, in meinem, was man ja immer gerne hat als Mensch an sich, dass es einen bestärkt in den Ansichten, die man ohnehin schon hat und ja. Man sagt, ja, genau. Und deswegen mag euch keiner, oder ich zumindest jetzt nicht so zwingen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Mich haben jetzt meine Schüler, gestern im Unterricht, dann vorgestern war es, fragen die mich, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber plötzlich, wie viel verdient eigentlich der Papst? Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt etwas verdient. Ich habe nur meinen Schülern dann gesagt, wahrscheinlich wird er schon einen kleinen Obolus bekommen. Aber ich habe gesagt, er braucht ja nichts, der Papst. Der Papst wird bekocht, er wird bewohnt, er wird von A nach
geflogen.
B gefahren, geflogen, von ja. A nach B gefahren. Er hat ja nicht die Ausgaben, die wir haben. Ich weiß nicht, ob er Krankenversicherung zahlt, das vielleicht schon. Ich weiß nicht, wie das ist in Vatikanstaat. Aber also nur von der Kohle her müsste man den Job nicht machen, glaube ich.
Nein, also nein. Ich glaube, da das ist dünnes Eis, auf dem wir aber ja, dran trotzdem also, herumstolzieren, aber, wie nur wir es können.
Ja, breite Brust auf dünnem Eis.
Aber wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass der Papst auch nur eine Gelegenheit hat, irgendwo Geld auszugeben. Und mit der Krankenversicherung, es ist ja dann so, als er ins Krankenhaus kam, wurde ja gleich diese Etage, die nur für den Papst quasi dann zuständig ist, auch eben entsprechend für ihn gesperrt. Das ist, glaube ich, also Einkommen oder Geld oder irgendwie sowas ist sicherlich nicht das, was den Papst in irgendeiner Form bewegt, weil da wird nicht viel rüberkommen.
Kurzer Einschub. Kurzer Einschub. An welchen Film denkst du sofort, wenn du sagst, so wie du es gerade gesagt hast, ganze Etage in einem Krankenhaus gesperrt? Ein klassischer Film und ich glaube, Steven Spielberg hat vor 3-4 Tagen gesagt, es ist der größte Film der amerikanischen Filmgeschichte.
Der größte Film ist, einer der größten Filme der amerikanischen Filmgeschichte ist für mich natürlich Der Pate.
Ja,
aber
das ist es auch.
War das da? Ja, kam das davor?
Ja, da wird der Don Corleone wird angeschossen und dann wird er im Krankenhaus, ich weiß nicht, ob es die ganze Etage ist, aber und Michael Corleone, gespielt von Al Pacino, holt ihn dann da raus und gerade rechtzeitig, bevor die Killer der anderen Mafia-Familien reinkommen. Also das ist der größte Film. Im Nachhinein betrachtet schon. Man kann ihn immer noch anschauen. Er hat Längen, aber es ist einfach ein brillantes Buch von Mario Puzo und die Umsetzung natürlich überragend.
Ich weiß gar nicht, ob Wahnsinn, wie Jens Holber es auch schafft, tatsächlich von der Kirche die Dinge wieder auf die profanen Dinge herunterzubrechen, nämlich auf Kino und Filme. Sollen wir dann? Ja, bitte.
Pass mal auf, ganz kurz noch. Ich bin ja in Österreich gerade, wie du siehst, wie der Rest nicht sieht, und habe gestern in ORF 3, weil mich diese Europa League-Spiele und Conference League-Spiele massiv gelangweilt haben, vielleicht kommen wir noch drauf, habe ich ORF 3 geschaut. Und da gab es gestern eine ganze Reihe von Dokumentationen über die Habsburger und über den letzten Kaiser der Habsburger, Karl, der ein kompletter Horst gewesen ist. Also man kann es, glaube ich, der hat dieses Gottesgnadentum, wir sprachen schon drüber, ja, warum soll die Familie Habsburg, Lothringen, nur von Gott gegeben, übrigens fährt jetzt hier gerade ein Mountainbike-Fahrer vorbei, wo überhaupt kein Mountainbike-Fahrer fahren darf. Und natürlich ist es ein scheiß E-Mountainbike-Fahrer. Ich bin kurz davor, meinen Aschenbecher, den ich nicht neben mir habe, nach ihm zu werfen. So ein Arschloch. Egal. Also die Kaiserfamilie von Karl, nachdem der Zweite Weltkrieg beendet war, er hatte eigentlich nie abgedankt, aber er wurde dann zunächst in Österreich, dann ist er in die Schweiz gegangen, dann ist er nach Ungarn geflogen, der Trottel, hat geglaubt, dass er dort die Monarchie restituieren kann. Die Ungarn haben gesagt, ein paar Ungarn haben gesagt, geile Geschichte, dass du da bist, aber der Großteil hat gesagt, schleich dich. Dann musste er nach Madeira und hat dort einen Gönner gefunden, der ihm eine Villa bezahlt hat. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht, aber ungefähr ist es so. Und dann gab es eben zwei Seiten. Da gab es Historiker, die gesagt haben, der hat dort, wenn schon nicht in Saus und Braus, aber wie du sagst, da hat es nicht reingezogen in die Wohnung. Der hat gut gelebt dort. Und dann der Enkel, Karl Habsburg, sagt, ja, das waren ganz, ganz schwierige Umstände. Und gerade, dass er es überlebt hat. Und da dachte ich mir auch, und was, worauf ich hinaus wollte, katholische Kirche. Er war dort, wie er noch in Österreich war, war er mit seinem Gesinde dort, mit ungefähr 50 Leuten. Und es gab jeden fucking Tag einen Gottesdienst. Weil die Habsburger und die katholische Kirche, ihr könnt es nicht sehen, der Anchorman sieht es, waren so dick wie meine zwei Finger. Ach. Und dann auch noch, ja gut, das war es auch schon, was ich sagen wollte. Das war höchst interessant. Ich hatte von Karl keine Meinung, aber nach diesen Dokumentationen gestern habe ich keine gute Meinung mehr. Die ganzen Habsburger, die ganze Linie, mit Ausnahme von Josef II., sehr vernachlässigbar.
Es hätte uns, und damit schließe ich vielleicht die Österreicher ein, gut getan, mehr so die französische Methode bei der Abschaffung der Monarchie anzuwenden. Denn machen wir uns mal nichts vor, wie wir Deutschen das wieder hingekriegt haben, alles so mehr oder weniger so minimalinvasiv und es führt ja nur dazu, dass wir heute auch noch den Adel finanziell unterstützen, was ja auch etwas ist, was ich komplett überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber was wir jetzt in dieser Sendung mit Sicherheit natürlich auch nicht klären können, aber was dann natürlich immer so adlige Pseudopromis hervorbringt, die eben tatsächlich ja nichts besonders tun müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und dann eben ja als Promi des Alltags irgendwo aufzutauchen.
RTL und Sat.1 sind dankbar.
Das mit Sicherheit. Dass es solche Menschen gibt. Sollen wir zum sportlichen Thema? Ich wollte noch eins mit dir besprechen, wie du das findest.
Ich höre.
Was wäre so dein Fazit nach den BMW Open, zum ersten Mal als 500er Turnier? Wie wichtig, gerade auch, du siehst ja immer das große Bild natürlich, ja, mein lieber Jens. Wie wichtig ist das für die Stadt München? Welcher Ruck ging durch dein München?
Durch mein München. Also es ist schwierig, weil ich natürlich die beteiligten Personen, vor allem voran Patrick Kühnen, wirklich gerne mag. Der Patrick ist ein unfassbar netter Mensch. Und das Turnier war großartig. Das Turnier hat unfassbar viel Schwein gehabt, dass es kein einziges Mal geregnet hat. Weil wenn es regnet, wo gehen diese ganzen Menschen hin, diese 6.000 Menschen, die auf dem Center Court sind? Okay, dass die Aufwertung ins 500er, die war lebensnotwendig für dieses Turnier. Weil die ATP daran arbeitet, dass die 250er nach und nach abgeschafft werden. Also BMW hat so viel Kohle, dass es ihnen wurscht ist. Ich weiß gar nicht, wer da den Hauptanteil bezahlt. Und so sehr ich dieses Turnier liebe, wenn es in 10 Jahren nicht mehr hier wäre, weiß ich nicht, ob München so viel verloren ginge. Ja? Weil es ist halt doch die Tennis-Bubble, die dorthin geht. Es ist eine gute Bubble. Ich mag die Tennis-Bubble. Und es ist eine super Woche. Willst du hinaus auf den Stadionbau, der die Stadt München 8,6 Millionen Euro kostet?
Du liest in mir wie in einem offenen Buch, aber mich hätte gerade noch interessiert, ob du auch Markus Babbel getroffen hast. Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Weißt du, wer dort war? Der Günstling Jonas Friedrich.
Ja, natürlich. Ja. Wer hätte das nicht erwartet? Aber gerade du, der ja auch ein großer Freund des MSC ist, bei dem eine, wie unsere Hörerinnen und draußen natürlich nicht zwingend wissen, aber draußen eher das Stichwort ist, wo eine wunderbare Halle steht, die seit Jahrzehnten nicht genutzt werden darf, wegen akuter Einsturzgefahr ist es, glaube ich, die aber auch nicht renoviert werden kann, weil kein Geld da ist. Jetzt wird aber dieser Breitensportetat der Stadt, den man vielleicht für so eine Halle nutzen könnte, dafür verwendet, tatsächlich den Center Court mitzufinanzieren. Wie sieht das der Tennis-Aficionado, das Bubble-Mitglied, Jens Holber?
Also es ist eine Auflage der ATP, so wie ich es verstanden habe, dass München ein Stadion braucht, das ein Dach hat. So, weil sonst hätten sie die 500er-Lizenz nicht bekommen. Dieses Stadion kostet nach allem, was ich weiß, warte mal, ich muss mal kurz rechnen. Es müssten insgesamt, glaube ich, 32 Millionen sein. Die Hälfte kommt vom Freistaat und die Hälfte der Hälfte kommt von der Stadt München, 8,6.
Also 8.
Und ich glaube, Ifitos oder wer auch immer nimmt die anderen 8. Und ich denke mir halt, wenn ich jetzt hier schon in Kitzbühel bin, hier gibt es ja das Stadion, The House That Thomas Muster Built. wo es auch ein einwöchiges Tennisturnier gibt. Das ist erbaut worden, ich glaube 1993. Das wird halt ab und zu für Konzerte genutzt. Das ist beim Iphitos ausgeschlossen, weil das ja direkt an einem englischen Garten angrenzt. Und ganz ehrlich, für eine Woche nur sowas hinzustellen, da sage ich BMW, und wenn ich übrigens lese, Gewinneinbruch bei VW, dann denkst du dir, um Gottes Willen, und dann liest du, wir haben da immer noch 2 Milliarden Gewinn gemacht. Ich sage halt, wenn das MTTC Iphitos und dem BMW so ein Anliegen ist, dann, was sind 8 Millionen für BMW? Gar nichts. Null. Niente. Warum zahlt das nicht BMW? Ich würde lieber sehen, diese beschissene Hans-Fleitmann-Halle und gerne auch irgendein anderer Club in München, der dringend neue Infrastruktur braucht, dass dieses Geld für genau solche Dinge, weil du sagst es, es gab vor Jahren mal die Idee, Hockeyverband und Tischtennisverband gemeinsam. Ich bin ja so alt, dass ich da drin sogar noch ein Hockeyspiel gesehen habe, vor 15 Jahren. Aber dass diese Halle steht mitten auf der schönen Anlage des MSC und wahrscheinlich gibt es noch 10 andere Anlagen in München, die auch was Neues bräuchten. Und da sage ich, komm BMW, gebt euch einen Ruck, finanziert dieses Stadion, weil es ein Breitensportetat, kann ich mir was anderes vorstellen.
Ja, dann können wir ja zu den tatsächlich ernsten Themen des Lebens kommen. Ich weiß aber gar nicht. Ich hätte natürlich so ein paar Themen, aber Jens Huber sprudelt ja schon wieder.
Ich sprudel.
Diesmal kann ich sie mir auch ansehen. Diese Zoom, ich komme mit diesen Zoom-Calls noch nicht klar, muss ich sagen.
Ich habe gerade ein Foto von dir gemacht, das ich dann als Screenshot
ich habe dir nicht die Rechte. Ich sehe heute sehr müde aus. Ich möchte dir das hiermit nicht erteilen, das Recht an meinem Bild.
Du schaust überragend aus, weil allein dieses Mikrofon ist überragend. Das hätte ich gerne.
Aber ich möchte es dir trotzdem nochmal hiermit ganz klar verbieten, dieses Foto zu verwenden.
Großartig übrigens, dieses ganze Setup bei dir. Nein, also wir kommen zum Sportlichen und möglicherweise haben wir das schon besprochen. Aber ich meine, meine Schüler sind auf der einen Seite natürlich mathematisch für nichts zu gebrauchen, aber auf der anderen Seite auch ganz witzig, weil ich sage ihnen jetzt, was ich dir sage. Ich sage, dass der FC Bayern München die Nummer 25 von Thomas Müller retiren muss, aufhängen muss im Stadion. Gleich auch noch dazu die Nummer 5 von Franz Beckenbauer und dann die Nummer 13 von Gerd Müller. Wenn er denn, wobei der bei den Bayern, glaube ich, gar nicht die Nummer 13 hatte, sondern im Nationalteam. Aber die Nummer 25 darf nicht mehr vergeben werden, aus meiner Sicht bei den Bayern, woraufhin meine Schüler, nicht unwitzig, wie gesagt, gesagt haben, ja, und die Nummer 44 für Anatoli Timoschenko auch nicht. Hieß er Timoschenko? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Nein, aber wie stehst du zu diesem?
Timoschuk, oder?
Timoschuk, natürlich. Die Schüler hatten es richtig, ich nicht. Timoschenko ist ja die Lieblingsoppositionspolitikerin von manchen Ukrainern und innen und draußen. Aber wie stehst du dazu? Ich meine, Nummer 25 ist jetzt keine Nummer, um die ein großes Griss herrscht. Da kann man die doch retiren.
Ja. Gut, nächstes Thema. Lange Frage, kurze Antwort. Ja, wir tun uns natürlich damit im deutschen Sport immer noch ein bisschen schwer. Vielleicht auch, weil wir so als Nachkriegsgeneration doch immer noch das Gefühl haben, wir dürfen nicht zu viel abgeben. Wir müssen schon schauen, dass uns was bleibt. Und dann rechnen wir kurz nach und denken, ja, aber nicht, dass dann irgendwann Bayern-Spieler vielleicht mit der Nummer 7a auflaufen müssen, weil alle anderen Nummern schon, und 7b und 7c, weil alle anderen Nummern schon retired und sind und nicht mehr vergeben werden. Wir merken aber dann recht schnell, das wird noch ganz lange dauern, bis das mal soweit ist. Und entsprechend würde ich deiner Petition meine Unterschrift nicht verweigern.
Tja, du stehst dem FC Bayern beruflich deutlich näher, weil du für die International Audience, du hast das Ohr von Uli Hoeneß oder wer auch immer dafür zuständig ist. Ja, sportlich. Ich habe in der Big Show leider der Einzige, bei dem das nicht geklappt hat mit Zoom, was Sven heißt. Deswegen hatten wir Sven nur kurz zu Gast. Wir konnten A, nicht sprechen über den Meistertitel von Liverpool. Wir konnten B, nicht sprechen über den Einzug ins FA Cup-Finale von Oliver Glasner mit Crystal Palace. Und natürlich, weil wir Donnerstag aufgenommen haben, nicht über die Europa League. Welches Thema brennt dir unter den Nägeln?
Ja, Oliver Glasner natürlich.
Ja, natürlich.
Oliver Glasner, das ist natürlich schon eine herausragende Leistung, die er da abgibt. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Crystal Palace lange Zeit an Wilfried Zaha hing und irgendwie gibt den Ball ihm und dann wird schon alles gut. Und dann hat man irgendwann gemerkt, nee, das ist auch nicht so richtig. Dann war immer jetzt Eze und Olise, die beiden, die den Club getragen haben, die beiden, die aber auch immer ständig verletzt waren. Jetzt ist dann Olise, wie wir alle wissen, zu den Bayern gegangen. Und eigentlich würde man dann ja sagen, na gut, irgendwann ist halt dann mal gut und da wird nichts. Aber Glasner ist tatsächlich einer, der klare Fortschritte mit dieser Mannschaft schafft und macht. Und das Ganze ja auf eine, finde ich, auch super unspektakuläre Art. Wir haben ja über ihn schon mal gesprochen, als dieses Trainerkarussell da in der Bundesliga anging und irgendwie alle sich immer um alle anderen Trainer gerissen haben und Glasner so derjenige war, na, dann muss er halt im Grunde dahin, weil er... Da war dann nur noch Platz und da hat er dann aber auch als einziger von diesen neuen Trainern tatsächlich geleistet, war am Ende der Saison, glaube ich, da in der Tabelle eben am besten dagestanden. Also er ist einer, der schon hoch fliegt, aber trotzdem immer noch irgendwie unter dem Radar ist, aus meiner Sicht auch. Und jetzt steht man da im Finale. Ja, wie groß die Chancen sind, weiß man immer nicht. Letztendlich gibt's ja die Plattitüde. Mein Gott, es ist für jeden ungefähr gleich hoch, weil man muss erstmal die 90 Minuten spielen, da kann alles passieren. Und dann wäre das der allererste Titel für diesen Club aus Süd-London. Und das unter Glasner, das wäre natürlich überragend, würde ihn sicherlich auch dann endgültig ins Schaufenster stellen für andere Clubs. Und dann kommt Jens Hülber mit seinen Insider-Infos.
Nee, nicht mal Insider-Infos, aber welches Schaufenster wird sich öffnen? Es ist für mich jetzt völlig klar, wenn die kommende Saison in der Premier League bei Crystal Palace nicht völlig in die Binse geht, dass Oliver Glasner der Nachfolger von Pep Guardiola wird.
Das ist möglich, kommt natürlich immer dann drauf an. Er ist deswegen trotzdem kein klangvoller Name. Er ist nicht dieser Sam Allardyce, ja, wie Sam Allardyce das mal gesagt hat, wenn ich so heißen würde, dann wäre ich auch bei den großen Clubs, sondern er ist halt immer noch so ein, jetzt nicht der, ne, wo du sagst, boah, der hat was.
Er ist ein Frankfurt-Trainer, ein guter Frankfurt-Trainer.
Ich könnte, ich würde zum Beispiel, wo ich jetzt gehört habe, Erik ten Hag ist bei Leverkusen im Gespräch, also ich würde da, glaube ich, tatsächlich deutlich mehr bei Glasner anklopfen, ob der jetzt da so viel Bock dazu hat oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht. Aber es ergibt sich ja immer irgendwo wieder ein neuer Posten.
Ja, die Frage ist halt, okay, wenn Tottenham jetzt die Europa League gewinnen sollte, also das Finale dünkt mich relativ sicher und dann geht es halt gegen Man United. In einem Spiel kann dann alles passieren. Aber wenn sie es nicht gewinnen sollten und der Posten wird dort frei, dann frage ich mich, ist Tottenham ein besserer Posten als Crystal Palace? Und I'm not sure. Vielleicht ist das Stadion lässiger.
Das Stadion ist lässiger, der Etat ist mit Sicherheit deutlich größer. Die Spieler, mit denen du arbeiten kannst, sind theoretisch deutlich besser, aber es ist ja letztendlich irgendwie so ein bisschen schon vergleichbar. Das wird ein interessantes Finale eben mit Manchester United, weil es sich ja doch zu einem, soll man das so sagen, dysfunktionalen Gebilde irgendwie entwickelt hat. Sowohl Manchester United als auch Tottenham. Am Geld mangelt es ja nicht, aber irgendwie stimmt das mit den Strukturen nicht, sodass da ja schon seit Jahren Trainer immer wieder scheitern. Also bei den Spurs erst jagt man Pochettino aus dem Haus, dann weint man ihm irgendwie hinterher und keiner kommt da an das heran, was er geschafft hat. Bei Manchester United muss man noch viel weiter zurückblicken, ohne dass ich es jetzt genau wüsste, aber es sind so 13, 14 Jahre oder sowas mit Sir Alex Ferguson und danach kam er wirklich, auch wenn José Mourinho da wahrscheinlich sagen würde, Moment. Ja, bei beiden würde er übrigens sagen, Moment. Kam ja wirklich nichts mehr, vor allem nichts Substanzielles. Und das ist dann sicherlich eine Überlegung, die man eigentlich als Trainer haben müsste, dass man sagt, boah, kann ich jetzt da wirklich ran, ohne dass ich mich aufarbeite, ohne dass ich mich da verbrenne? Letztendlich wird die Summe, die kurz über der Linie ist, bei der man unterschreibt, da sehr viel Ausschlag geben. Ja, und gerade glaubst du,
wenn Manchester City, jetzt nur, sagen wir mal, macht ein Angebot, Oliver Glasner, dass es dann wirklich die Summe ist? Gut, es kann natürlich sein, dass diese Mannschaft, nicht mehr so geil ist. Ja, Oliver Glasner hat schon so viel Kohle verdient, der...
aber das spielt schon auch eine Rolle. Du hast dann einen großen Namen, du hast eine Menge Geld. Also es ist nicht die große Rolle, aber der Name des Clubs, und das ist ja bei Spurs sicherlich auch der Fall, spielt da schon eine Rolle. Und Postecoglou wird gehen nach der Saison. Also ja, möglicherweise wäre das ein Schritt, aber da kennst du den Olli besser als ich, ob er nicht sagt, ich habe da noch unfinished business hier mit Crystal Palace und möchte eben jetzt auch über die Liga eine bessere Platzierung haben. Ich weiß es nicht.
Ich habe den Olli gesehen vor zwei Jahren war es jetzt mittlerweile schon beim Tennisturnier in Kitzbühel und ein sehr angenehmer, das ist jeder, der, also gut, die Journalisten in Frankfurt waren jetzt nicht alle so begeistert, wie ich es bin, aber ich glaube die Spieler und es scheint ein sehr, sehr angenehmer Mensch zu sein, der für den es halt, der halt schon kapiert hat auch, dass Fußball wichtig ist, aber dass andere Dinge gleich wichtig sind. Vielleicht nicht wichtig, aber gleich wichtig. Das ist ja auch schon ein Fortschritt.
Ja.
Ja, so, also, ich habe gestern Abend, wie gesagt, preciously wenig gesehen, weil ich mich voll in Kaiser Karl den Ersten vertieft habe, was im Nachhinein betrachtet ein Fehler war. Aber Chelsea im Conference League, wo eigentlich Rapid Wien ja hätte sein sollen. Rapid Wien, wie der Deutsche sagt. Dann hatten wir Tottenham und Man United. Wer ist die vierte Mannschaft, die noch mitwirkt? Um irgendwas Internationales. Moment, ich schaue mal schnell. Wir haben noch natürlich Real Betis gegen Fiorentina. Übrigens das einzige Duell, das noch ein bisschen Spannung birgt, weil Real Betis da 2-1 gewonnen hat.
Also zum einen ist es so, dass dieses Spurs-Spiel noch nicht durch ist. Das Problem für Bodø/Glimt wird sein, dass es jetzt auch in Norwegen wahrscheinlich tendenziell ein bisschen wärmer wird, wobei ich jetzt nicht die Wettervorhersage für die kommende Woche habe. Aber das ist bekanntermaßen unangenehm. Das ist Kunstrasen. Da bist du eben sehr weit im Norden, nördliches Polarkreises. Da kann es, wer weiß, vielleicht auch da jetzt noch richtig unangenehm und kalt werden. Manchester United, klar, sie haben natürlich profitiert, diese Entscheidung, rote Karte und Elfmeter und dann eben dieses 3-0. Ich glaube, das ist tatsächlich durch gegen Bilbao. Ich bitte dich natürlich, mir jederzeit zu widersprechen, wenn dir da irgendetwas auffällt, dass es mehr als nur der normale Unsinn ist, den ich erzähle. Chelsea hat mich beeindruckt eigentlich über die gesamte Conference League-Saison, weil sie am Anfang ja auch diese klare Trennung hatten, Premier League-Mannschaft und Conference League-Mannschaft, und dann taucht eben ein Kunku auf in der Conference League und schießt die ja nach Belieben ab. Und dann erkennt man eben auch, die Conference League wurde nicht gemacht für Milliardärstruppen wie Chelsea, sondern eben eher für Djurgården zum Beispiel, die ja jetzt da mehr oder weniger abgeschossen wurden. Also das ist nicht die Liga, in die eigentlich dann die Premier League-Mannschaften halt reinkommen, für die es in der Champions und Europa League nicht reicht, sondern ja, da müssen halt dann auch noch da ein paar spielen. Und das ist ungerecht, im besten Wortsinne, dass Chelsea in der Conference League spielen darf und sie werden diese Conference League gewinnen. Also außer sie machen ganz grobe Schnitzer. Dass sie im Finale stehen, glaube ich, da sind wir uns einig. Und Betis gegen Florenz, ich glaube, das ist A, noch offen, wie dieses Duell ausgeht, und B, aber auch völlig unwichtig, weil, wie gesagt, Chelsea sich die Conference League schnappen wird.
Ich habe gerade geschaut, also Christopher Nkunku gestern aus Gründen, die ich nicht weiß, nicht am Start. Aber vielleicht ist er gesperrt, verletzt, was weiß man. Verletzt war er
schon. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass man ihn nicht gebraucht hat.
Okay, das kann er dir auch.
Wahrscheinlich in diesem Spiel. Ich habe es natürlich wie immer auch nicht genau verfolgt. Möglicherweise hat er schon den Verein gewechselt und spielt gar nicht mehr da bei Chelsea.
Dazu noch schnell zwei Fragen. Erste Frage, glaubst du, dass die Beziehung Leverkusen-Xabi Alonso noch zu kitten ist? Wenn man jetzt schon liest, dass Ancelotti mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nach Brasilien geht. Und das
Nein, er hat ihn doch angeblich zum zweiten Mal abgesagt.
Ach was.
Ist mein neuester Stand. Also als ich mit Carlo, weiß nicht, vor einer halben Stunde telefoniert habe, hat er noch mal gesagt, nee.
Aber hat Fabrizio nicht da irgendwas wieder geschrieben?
Oh, dann bist du bist natürlich mit Fabrizio so und ich mit Carlo. Das ist dann natürlich schwierig.
Du bist an der Quelle. Ne? Ja gut, okay, aber dann trotzdem. Ich kam irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie flutscht das nicht mehr so richtig. Ja? Jeder denkt sich, es waren jetzt 2,5 grandiose Spielzeiten mit Xabi und jetzt muss es weitergehen irgendwie anders.
Du hältst es für auserzählt, diese Realgeschichte.
Nein, ich halte die Leverkusen-Geschichte für auserzählt von Xabi Alonso. Aber was soll er machen, wenn Carlo Ancelotti doch nicht sagt, ich schmeiß den Krempel hin oder ich werde den Krempel hingeschmissen?
Boah. Wie gesagt, dann muss doch Oliver Glasner ran. Vielleicht bei Real. Vielleicht direkt bei Real.
Das wär's.
Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht.
Die zweite Frage ist, haben die Bayern überhaupt noch Kohle? Wahrscheinlich haben sie Kohle. Die Frage ist, ob sie ausgeben wollen. Aber glaubst du, dass die Bayern an dieser Mannschaft, die sie jetzt haben, Sané hat ja auch verlängert, glaubst du, dass da irgendwas sich ändern wird? Und zwar so, wie es sich durch Harry Kane verändert hat. Dass irgendjemand kommt, wo du sagst, okay.
Sagen wir so, angeblich braucht man ja Florian Wirtz und wird alles dafür tun, ihn zu holen. Angeblich, wie gesagt. Das, was ja auch die Frage beantwortet, haben Sie Geld? Also haben Sie natürlich das, das Geld noch zur Verfügung. Müssten Sie das Geld aber nicht eben für andere Dinge eher einsetzen? Da habe ich natürlich auch entsprechendes Briefing von meinem Management bekommen, ja, der natürlich wie immer sagt, man muss sich endlich von Manuel Neuer trennen und muss sich für einen neuen Torhüter entscheiden. Dieser Meinung bin ich nicht so ganz. Ich finde, man kann die Welle Manuel Neuer durchaus noch ein bisschen weiter reiten. Man muss es aber schon ganz genau beobachten. Nicht, dass der jetzt bei jedem Tor so jubelt, dass er ausfällt und so. Und es scheint sich ja doch ein bisschen zu häufen. Und ich glaube, du brauchst da schon eine gewisse Konstanz auf alle Fälle. Dann die Frage, ne? Wirtz, du möchtest Wirtz allein aus Prestigegründen nicht an dir vorbeiziehen lassen. Aber wie du schon sagst, es gibt jetzt keinen tatsächlichen Platz, wo du sagst, da würde Wirtz bei den Bayern spielen. Aber für einen wie Wirtz müsste man diesen Platz natürlich schon auch schaffen. Das ist sicherlich so ein Thema und sie werden sicherlich vieles probieren. Ich glaube, sie werden aber gut beraten, nicht alles zu probieren, um Florian Wirtz zu holen.
Ja, und noch zum 134. Mal an dieser Stelle. Warum in Gottes Namen, wenn ich Florian Wirtz bin, sollte ich zu den Bayern gehen? Ja, er ist deutscher Meister geworden. So what? Und da er muss sich, also Toni Kroos war auch bei den Bayern, aber wenn man sieht, wie gut Toni Kroos bei Real gegangen ist, und okay, der war natürlich ein bisschen älter, als er dorthin gegangen ist, aber wenn er die Chance hat, ins Ausland zu gehen, und Florian Wirtz ist so gut, dass er sich auch überall durchsetzt, da geh doch ins Ausland, Flo, bitte.
Es kann natürlich schon auch damit zusammenhängen, inwieweit man sich überhaupt im Ausland wohlfühlt und wohlfühlen kann, inwieweit man so eine gewisse familiäres Umfeld in irgendeiner Form braucht, das gibt es ja schon auch. Das müsste man dann vielleicht noch näher eruieren und näher herausfinden.
Nicht, dass wir es wissen würden, aber ich könnte...
Ja, es fühlt sich nicht jeder so wohl, weil, hätte ich fast gesagt, wie du im Ausland, aber es ist ja auch für dich die Heimat, deswegen zieht es dich ja ständig zurück nach Rot-Weiß-Rot.
Ja, aber ich bin auch froh, dann wieder in München zu sein. Mein Plan für dieses Wochenende, mein lieber Markus, ist folgender. Mindestens Folge 2 und 3 von The White Lotus. Und sonst halt sehr viel Tennisnetdienst mit dem Turnier in Madrid. Wie ist dein Plan?
Mein Plan ist, kommende Woche dann tatsächlich über Testo zu sprechen. Ich weiß nicht, hast du Testo geschaut?
Ich habe eine sehr lange Zugfahrt am Dienstag vor mir nach Köln zu diesem VAR-Workshop und wieder zurück am Abend, wo mich Alex Feuerherd netterweise eingeladen hat. Darüber werde ich berichten kommende Woche und ich werde aber diese Zugfahrt, zumindest die Hinfahrt, auch nutzen, um Testo mehr anzuschauen.
Also das ist relativ schnell durchgebinged, beide Staffeln, wenn es sein muss. In der ARD-Mediathek kann ich nur empfehlen, für alle Leute, die auch so den gepflegten Proll-Dialog, nennen wir es einfach mal so, zu schätzen wissen. Dann wollte ich eigentlich ein bisschen darauf eingehen, dass ich mich immer mehr von Gangs in London entferne, gerade was...
Ja, weil es war auch bald vorbei.
Ja, aber man hat das Gefühl, sie wollen einem den Abschied leichter machen. Ich bin jetzt Mitte der dritten Staffel, habe, glaube ich, noch 3 Folgen vor mir und das, was sonst von Jens Hulber immer kommt, dass ich tatsächlich teilweise von diesen schauspielerischen Leistungen nicht abgeholt werde, weil es mich eher so an Vorabendprogramm erinnert, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen sehr zäh. Es ist mir zu plakativ in manchen Folgen. Ich darf nicht spoilern, ich weiß. Aber wenn bei dir in der Nähe in einem Farbenbetrieb eingebrochen wird und es werden 8 Tonnen rote Farbe geklaut. Würdest du dein Haus dann rot anmalen? Also am nächsten Tag.
Ja, ist mir völlig klar, was du sagst. Ja.
Du weißt, was ich ungefähr meine. Also jeder würde merken, also nee, so dumm ist der Jens nicht. Das hat der Gaub gemacht und der wollte ihn anröten in diesem Fall und so. Also das ist das kann man, glaube ich, spoilern, diese Treffpunkte immer, dass man sich teilweise am Themseufer mitten in der Innenstadt so gefühlt, wo ganz viele Leute sind, dann trifft und auch noch so demonstrativ die Hand gibt oder dass man sich in Unterführungen trifft und da Dinge bespricht, auch laut, wo man doch eigentlich weiß, du musst nur am Ende der Unterführung stehen und du kriegst jedes Wort mit. Also da kann ich jetzt keine geheimen Gespräche führen. Also das ist, generell mit der Bürgermeisterin werde ich definitiv nicht warm, die wirkt völlig deplatziert.
Ja, es ist auch völlig, völlig unrealistisch. Ich meine, London ist eine geile Stadt, aber irgendwo muss es schon realistisch sein, weil diese Bürgermeisterin muss ja gewählt werden. Und so divers ja. London ist, ist es, ich traue London in jeder Hinsicht vieles zu, auch in positiver Hinsicht. Und ich würde es ja positiv finden, wenn eine Person mit diesen Charaktereigenschaften Bürgermeisterin, vielleicht nicht mit allen, aber Bürgermeisterin wäre. Aber das ist unglaubwürdig.
Also generell ihre Art, wie sie auch Entscheidungen trifft, das, es wird im Moment, fällt es mir ein bisschen schwer, da dran zu bleiben. Aber ich werde es tun, für unsere Hörerinnen und draußen natürlich. Ja,
sind dann nochmal drei. Das heißt, du keine Arbeit wie immer am Wochenende.
Da am Wochenende tatsächlich natürlich mal wieder volles Programm mit zweimal Premier League sogar. Die vorhin angesprochenen Red Devils spielen ja in Brentford am Sonntag in Franken, in Brentford. Und am Samstag haben wir schon Everton gegen Ipswich und das Ganze noch eingerahmt von der einen oder anderen Zusammenfassung. Also da ist natürlich was drin. Für alle.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.